Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Wir haben uns Labraspanda an den größten Frühstückstisch des Landes eingeladen. Gut, einen Teil zumindest der Bands. Die Gründer, Frontmann und Sänger Stefan Dettel und den Posaunisten, den Manuel Winbeck.
Die Jungs haben barfuß die Welt erobert mit ihren fetten, coolen Beats. Reißen sie regelmäßig die Hütten ab, muss man einfach so sagen. Nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika, Amerika, England, Australien. Also wirklich weltweit bohrisch sind die Herrschaften unterwegs.
Beim ESC-Vorentscheid Zweite geworden, mit den Ärzten auf Tour, ein komplettes Album auch im Kuhstall aufgenommen.
Cool.
Was Labraspanda geschafft haben, alle musikalischen Grenzen zu sprengen, neue Volksmusik zu machen, die allen gefällt, weil sie eben so vielseitig ist und ja, nach allem klingt, was eben gefällt.
Crazy und vor allem sympathische Typen jetzt bei dir.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Hallo, willkommen in Südtirol.
Guten Morgen, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Jetzt habt ihr ja gemeinsam Labraspanda gegründet und es war eine bewusste Entscheidung, bohrisch zu singen. Oder habt ihr gezweifelt ganz zu Beginn mal?
Ja, ehrlich gesagt, das ist, bei uns hat sich die Frage eigentlich nicht gestellt, weil bei mir ist so, ich bin der Sänger quasi und ja, ich kann, wenn ich auf Hochdeutsch oder auf Englisch singe, dann stotter die und habe immer ganz viel Zweifel, weil ich weiß nicht genau immer, was die Wörter bedeuten. Im Bohrischen, bei mir halt in meiner Muttersprache, da bin ich halt super sicher. Also da fühle ich mich halt und ich weiß ja genau, wenn ich was sage, dann ist es halt die Emotion dazu. Und ich glaube, das ist auf der Bühne ganz wichtig. Du bist auf der Bühne halt super präsent und auch super angreifbar und du musst wirklich auf der Bühne halt komplett du sein und dann hast du, glaube ich, eine Chance. Dann macht es auch Spaß, auf der Bühne zu sein. Wenn man irgendwas verstecken möchte oder was vertuschen möchte oder sowas, ich glaube, dann funktioniert es nicht. Insofern, für uns war es ganz klar, also wenn wir auf der Bühne stehen, dann können wir nur bohrisch singen, wurscht, ob wir in Brasilien spielen oder in Hannover.
Und auch sehe ich euch immer ein bisschen als Vorreiter. Irgendwie der ganzen Bands, weil es gibt.
Wenn wir so alt sind, oder wie?
Nein, es gibt mittlerweile so viele Bands, die eure Art, Musik zu machen, imitieren auch und ihr habt den Weg geebnet sozusagen.
Ja, wir haben auch sehr viel Glück gehabt in der Zeit. Also da sind ganz viele andere Sachen passiert, die für uns Vorreiter waren. Also auf der ganzen Welt war damals so Blasmusik-Verrücktheit da. Also, Balkanmusik ist total populär gewesen in die Clubs. Auch in Amerika haben ganz viele Brassbands angefangen, einfach Tanzkonzerte für junge Menschen zum Veranstalten und zu machen. Und das hat uns dann auch wahnsinnig inspiriert. Wir waren alle so am Ende vom Musikstudium, haben da das Handwerkszeug gelernt, aber sehr viel verstaubte Musik auch gemacht, ehrlich gesagt. Und für uns war das dann ein krasses Aha-Erlebnis, solche Bands zum singen und zu merken, hey, man kann da auf die Bühne gehen und da wirklich auch Spaß haben. Und genau, also das ist natürlich dann total schön, auch das dann zum Singen, dass der Erfolg dann auch für viele Bands dann so eine Inspiration war. Und ja, also und für uns war es damals eigentlich, hat sich ziemlich ähnlich angefühlt.
Labraspanda steht ja für coolen Sound in allen möglichen Genres. Barfuß seid ihr immer auf der Bühne. In der Originalbesetzung seid ihr ja nicht mehr unterwegs. Seit 2007 hat sich einiges getan. Aber ihr zwei habt Labraspanda gegründet. Wie ging das damals, Mann?
Wir haben uns während unserem Musikstudium kennengelernt, haben damals schon in ganz vielen verschiedenen Formationen zusammengespielt und waren eigentlich meistens die letzten nach dem Konzert beim Wirt. Also haben damals schon sehr gut harmoniert, auf und neben der Bühne. Und dann war das Studium vorbei irgendwann und dann war da so ein bisschen eine Findungsphase, wo ich bin dann nochmal zum Studieren nach Graz weitergezogen und wir haben aber den Kontakt gehalten und ja, irgendwie war für jeden klar, dass wir was machen wollen, wo wir Musik spielen können und gleichzeitig aber auch Spaß haben können auf der Bühne. Haben dann auch kurz mal ein Obergreiner-Projekt gestartet. Gell? Das hat es aber über die ersten Proben nicht geschafft.
Nein, hat nicht funktioniert.
und dann haben wir einen DJ kennengelernt. Der Andy Auer war das, der damals sehr viel Blechbläsermusik auch hauptsächlich aus dem Balkan aufgelegt hat, in Clubs und Diskotheken bei uns im Chiemgau. Und mit dem haben wir dann angefangen, gemeinsam so ein bisschen durch die Clubs zum Ziehen und als Soundsystem mit den Live-Instrumente zum DJ-Set dazu zum Spielen. Mhm. Und ja, mit der Zeit sind dann eigene Stücke entstanden und irgendwann war es klar, dass das was Größeres wird und dann ist die Band daraus entstanden.
Mhm. Du hast ja das Genre sozusagen aus New York, Stefan, importiert. Stimmt, ja. Gell? Genau. Du hast dich da inspirieren lassen. Was hat dir daran so getaugt?
Voll. Also wir haben in Deutschland natürlich, wir haben schon, wir bei ihr natürlich in Italien und in Österreich auch, wir haben eine krasse Blechbläser-Szene, aber halt teilweise halt sehr traditionell. Mhm. Und wenn du nach Amerika schaust, dann gibt es halt ganz viel so, es gibt so Brass-Formationen, die dann sehr viel mit Hip-Hop gemacht haben, die ja sehr viel in die moderne Richtung gegangen sind. Und genau, ich habe da so als Solist gearbeitet in New York und habe da so Konzerte geben und hab da aber eine junge Band, die hat Young Blood Brass Band geheißen und die haben in so einer Doppi-Garage haben die ein Konzert gemacht und das hat mich so wegblasen, weil man denkt, das gibt's doch nicht. Das sind 7 Blechbläser gewesen und die haben gespielt und da waren die ganzen Studentinnen und die haben Party gemacht und ich habe mir gedacht, so Herrschaftszeiten, das müssen wir doch auch irgendwie hinkriegen, weil wir haben jetzt auch Trompeten studiert, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und dann bin ich heimgekommen und habe ich alle angerufen und gesagt, hey, wir müssen sofort eine Band aufmachen, wir müssen in die Clubs gehen. Wir dürfen nicht, wie wir halt waren, in die ganzen Konzertsäle, wo halt dann die ganzen Omas da hören mit ihren Wolfsschal und so und klatschen zweimal und fertig, sondern wir müssen da hin, wo das Leben ist, wo einfach so Leidenschaft ist, wo Musik wirklich dann auch honoriert wird. Mhm. Und genau, und dann haben wir angefangen und genau, das machen wir immer noch.
Mhm. Als ihr gemerkt habt, boah, jetzt wär's richtig cool, jetzt geht's richtig auf, wie war das?
Ehrlich gesagt, das ist ein Miteinander. Also das ist, wenn das Publikum Lust hat auf einen schönen auf Nacht und auf ein Musikerlebnis und so, dann funktioniert das. Also wenn, und dann merkst du es sofort. Du schaust die ersten Gesichter an und dann, und wenn die diese so anstrahlen und sagen, hey, let's do it. So. Und dann blast du rein in deine Trompeten und dann geht's da hin. Und dann, wenn es so ein Miteinander ist, dann ist es das Schönste, was es gibt. Also dann bist du wirklich beflügelt, du bist in so einem Flusszustand. Das ist ja besser wie jede Droge, glaube ich. Also auf der Bühne sein, Musik machen, mit Leuten zusammen, super Party feiern, im Idealfall 2-3 Stunden lang, ist super.
Und ihr begeistert weltweit unterwegs sein, es ist oft chaotisch, laut, viel, aber es braucht dann auch Momente, ja, der Ruhe und der Stille mal zur Ruhe kommen. Wie schafft ihr es dann, ja, nach Tourphase, Probenphase, auch mal die Ruhe zu finden?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also ehrlich gesagt, oder ganz ehrlich gesagt, ist der Alltag auf Tour fast am geregelsten bei uns, weil da gibt es einfach so ein Timetable. Da weiß man ungefähr, um die Uhrzeit ist das und das. Und in der Zeit, wo wir nicht auf Tour sind, da ist man dann doch irgendwie selber verantwortlich für die Tagesgestaltung. Und das war ehrlich gesagt schon für mich eine Herausforderung, das mit der Zeit irgendwie zum Lernen, wie man das so sich gut einteilt. Und aber mittlerweile funktioniert das ganz gut. Also da gibt es dann einfach Routinen, die irgendwie auf Dauer schon nützlich sind, irgendwie, dass man einfach dann die Zeit auch nutzt, um wieder einen geregelten Schlaf zu haben und einfach sich einigermaßen sinnvoll ernährt und so weiter. Und genau, also es dauert meistens so ein bisschen, wenn man heimkommt von der Tour, sind es meistens so ein paar Tage, wo man in so einem Zwischenstadium ist, wo das Adrenalin eigentlich noch ziemlich am Anschlag ist. Und das dauert dann so ein bisschen, bis man runterfährt. Und irgendwann fängt es dann an und dann ist man in dem Nein-Flow drin. Mhm. Und dann fängt es wieder an, dass man so langsam Lust kriegt, auf Tour zu gehen.
Wie schaut denn so ein Alltag eigentlich aus bei euch beiden?
Gut, wir sind Musiker. Das heißt, also es dreht sich alles eigentlich um die Musik immer.
Logisch,
es dreht sich darum, wie man einfach körperlich einigermaßen fit bleibt, damit man das Instrument bedienen kann. Es ist viel Proben, man beschäftigt sich viel mit Kompositionen, mit Musik. Man schaut, was gibt es andere Geschichten, wo kann man was lernen davon, wie kann man sich entwickeln. Und ja, das ist eigentlich das, also für uns ist es der schönste Beruf, weil wir dürfen halt das machen, seit wir ungefähr 14 oder 15 sind, dürfen wir uns mit Musik beschäftigen, jeden Tag. Und du musst schon ein bisschen spinnen, also du musst schon ein bisschen einen Schuss haben, aber ja. Wenn du Lust hast auf das, ist das wirklich fantastisch. Und das ist halt genau unser Hobby, unser Beruf, unsere Leidenschaft irgendwie. Und genau, und wir lieben das. Also ein Tag ohne Musik oder ohne Pfeifen oder ich habe einmal im Theater gearbeitet und haben gesagt, ich darf nicht pfeifen. Und dann haben gesagt, was ist denn das für ein Job? Ich muss den ganzen Tag irgendwie, weil ganz Leben dreht sich Musik. Genau, wenn du das magst, ist das super.
Und jeder von uns hat so einen Kraftplatz, oder? An dem er am Sonntag zum Beispiel Energie tankt. Welcher ist das bei euch?
Biergarten.
Der Biergarten?
100%.
Also, der Wein?
Wir haben, lustigerweise, wir haben einen Österreicher in der Band, das ist der Fabi, das ist unser Bassist, und der hat eingeführt, der ist noch nicht so lange dabei, also natürlich schon lang, aber der ist ungefähr seit 10 Jahren dabei, und der hat gesagt, wenn wir heimkommen von der Tour, dann fahren wir nicht alle heim, sondern müssen wir uns erst beim Biergarten zusammensetzen und müssen darüber reden, was alles passiert ist. Er sagt, dann essen wir was Schönes, dann trinken wir was und dann können alle heimfahren. Es ist sehr wichtig, die Gemeinschaft. Und das ist unser Kraftplatz dann, wo man dann einfach sagt, hey, schau mal hier, wie war das Konzert und schau mal, was waren die, boah, das Stückl war irre, oder dann ist halt auch der Blitz eingeschlagen oder dann lauter so Sachen. Und genau, also Kraftplatz ist schon das, wo, glaube ich, bei uns ganz viele Leute zusammenkommen, wo man über das reden kann, was man also erleben darf. Wir dürfen auf der ganzen Welt umeinander fahren und einer ganz allein kann das, glaube ich, gar nicht verarbeiten. Du brauchst eine Gruppe, die einen ein bisschen auffängt. Und auch wenn einer mal eine Scheißzeit hat, brauchst du auch Menschen, die dir einfach für dich da sind. Und genau, und deswegen ist der Biergarten für uns ganz wichtig.
Also ihr seid eine große Familie. Und vielleicht eine weniger tiefe Frage. Kaffee oder lieber Bier?
Beides, ehrlich gesagt. Also es gibt für alles seine Zeit. Und ich liebe Kaffee, aber Bier liebe ich schon auch.
Welche Stars, welche Musiker inspirieren euch so privat?
Ehrlich gesagt, immer alle Musikerinnen und Musiker, die auf der Bühne wirklich so alles geben. Also wenn du unten stehst und merkst so, hackozack, die müssen halt gar nicht so, weißt du, weil sie sind ja nur bei uns irgendwie in Bayern oder was. Oder. Und dann geben sie aber mehr, wie es eigentlich geben sollen. Und das finde ich fantastisch. Wenn Musikerinnen und Musiker oben wirklich alles gibt für die im Publikum, und dann haben wir Fans davor. Also wir lieben quasi die Live-Bands. Eine Band, die, wo ich erinnern kann, das waren die Foo Fighters, die haben bei uns am Chiemsee Reggae gespielt. Das war bei uns in Übersee, quasi am Chiemsee. Und die haben 2,5 Stunden und haben nicht mehr aufgehört und haben so geil gespielt. Und es waren wirklich, also relativ wenig Leute da für die Foo Fighters, weltbekannte Band. Und das finde ich dann irre. Also da bin ich dann wirklich, da knie ich nieder und sage, halt, irre geil. Also so Bands und so Musikerinnen und Musiker lieben wir wirklich.
Lasst uns heute auch mal über eure Gänsehautmomente sprechen, über eure schönsten. Ihr habt ja schon ganz, ganz viel erlebt im Laufe der Jahre. Olympiahalle, zehntausende Fans vor euch, dann ESC, natürlich müssen wir auch noch drüber sprechen später. Ihr seid Zweite geworden im Vorentscheid für Malmö damals. Dann, ihr wart auch mit den Ärzten unterwegs, auch crazy. Aber ja, größere Hallen, kleine Hallen weltweit. Was sind denn für euch so die schönsten Momente?
Ja, das Schöne ist, dadurch, dass wir Blasmusik machen, unsere Musik ist sehr direkt. Also wir springen quasi in unsere Trompeten oder Posaunen und Tuba rein, und es ist ziemlich direkt, geht es an die Menschen, und deswegen kriegen wir die Emotionen auch ziemlich direkt, also zurück wieder. Und das macht am meisten Spaß. Wenn du siehst wirklich so in die ersten Reihen, so, wenn einfach Leute wirklich sagen, wow, ich möchte jetzt mehr haben, ich möchte jetzt das spielen, ich möchte Musik spielen, ich möchte tanzen, ich möchte vielleicht meinen Alltag kurz vergessen. So. Und dann strahlen die an, und das ist quasi ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist dann, da haben wir, ja, keine Ahnung, das alles, was man sich gewünscht hat quasi im Studium und mit der Ausbildung zum Musiker, das wird dann da erfüllt irgendwie. Du merkst, andere Menschen eine schöne Zeit geben, wie du merkst, dass die einfach dann so wirklich, dass die beitelt, weil die einfach Gänsehaut haben und so. Und dann trifft es die wieder, und dann spielst du natürlich wieder mehr eine. So. Und wenn das dann gegenseitig so hochschaukelt, das ist irre. Also das ist für uns das schönste Gefühl. Und das ist der Gänsehautmoment, ehrlich gesagt. Und wir dürfen das ganz oft erfahren, weil wir einfach Lust haben, Musik zu machen und eine coole Band haben. Und Gott sei Dank ein super Publikum haben, die einfach Lust haben, auch mit uns eine schöne Zeit zu verbringen. Und ja, das ist eigentlich für uns der schönste Moment, ehrlich gesagt.
Ja, diese Energie, und interessant auch, weil ihr seid ja wirklich von bis auf der ganzen Welt unterwegs. Australien, Amerika, England, also überall.
Südtirol,
nicht zu vergessen. Aber überall gehen die Menschen gleich gut ab auf eure Songs. Es ist auch interessant. Können die auch die Texte? Weil Bayerisch ist ja nicht so einfach.
Ja, ich glaube, bei unseren Konzerten ist das Gute, dass der Text jetzt gar nicht so an allererster Stelle steht, beziehungsweise das Verständnis läuft oft über so eine nonverbale Ebene, dass der Rhythmus und die Musik und die Melodien stark im Mittelpunkt stehen. und das Körperliche von den Konzerten dann meistens so eine nonverbale Verständigungsebene schafft, wo es dann gar nicht so entscheidend ist in dem Moment, ob jedes Wort verständlich ist für die Menschen, weil man sich in die Augen schaut und man versteht sich auf eine ganz andere Weise und fast tiefer irgendwie als verbal.
Wenn ihr so zurückdenkt, was war denn so der abgedrehteste Auftritt, so vielleicht, oder die abgedrehteste Tour vielleicht auch in diesen ganzen Jahren?
Ja, wir haben schon eine Welttour machen dürfen, da haben wir einmal um die Welt gefahren, in 40 Tagen weiß ich einmal um die Welt, und da haben wir ehrlich gesagt, das war schon irre, was wir da erlebt haben dürfen. In Japan, wo die Leute sehr zurückhaltend sind eigentlich, wo nie so tanzen möchten. Und aber die Kinder, die es dabei gehabt haben, einfach umeinander tanzt haben, einfach so. Und die Eltern, ihr dürft es nicht, ihr müsst euch in den Zaum halten. Und die Kinder haben aber nicht Kinder. Das sind natürlich schon besondere Momente. Ich glaube, wir haben auf der Reise so, wir lieben es, verschiedene Kulturen zu erleben und auch viel dazu zum Lernen von anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, das Schönste bei den Touren. Deswegen war die Welttour, glaube ich, für mich jetzt so das Inspirierendste, was ich je gemacht habe.
Eben, und ihr inspiriert, lasst euch davon auch immer inspirieren in eurem Sound, das merkt man auch, die ganzen verschiedenen Einflüsse bei euren Konzerten. Bevor ihr auf die Bühne geht, wie läuft das ab bei euch? Habt ihr so bestimmte Rituale?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Ritual ist zum Beispiel, wie vorher schon gesagt, der Biergarten.
Teambuilding.
Genau. So kurz vor der Show geht es eigentlich los, dass jeder ein bisschen mehr in sich und man zückt sich die Lederhosen an und das dann schon also symbolischer Akt, dass es jetzt in den Tunnel reingeht und dann die Show ansteht.
Lederhosen an und die Schuhe aus, gell,
Frank?
Jetzt seid ihr unterwegs als Family und die Family harmoniert nicht allem so ganz gut. Gibt es manchmal auch so ein bisschen, ja, Zickereien, oder? Ihr kommt mir ganz ruhig vor, also.
täglich.
Ich glaube, Zickereien ist nicht unbedingt das Wort. Also ich glaube, es kracht ziemlich oft bei uns, aber es hat meistens also eine ziemlich reinigende Wirkung. Also wir haben uns über die fast 20 Jahre, wo es uns jetzt gibt, auch einen sehr direkten Umgangston erarbeitet, sage ich mal. Und ich glaube, für Außenstehende ist das oft ganz schön wild, das mitzuerleben, wie wir miteinander umgehen. Aber für uns ist das eigentlich der natürlichste Weg, dass so Meinungsverschiedenheiten auch sehr schnell und sehr direkt aus dem Weg geräumt werden und dann ist wieder Platz einfach für Harmonie.
Du hast gerade gesagt, vor 20 Jahren, gell? Da hattet ihr ja eine ganz eigenartige Idee, oder halt, ihr seid mit einem Traktor und mit Mopeds bis nach Wien gefahren, von euch daheim bis nach Wien.
Und da war die EM halt in Österreich, lustigerweise, und dann haben wir gesagt, hey, wir fahren einfach vom Chiemsee quasi nach Wien, das ist dann bei uns ungefähr, ich sage jetzt mal so Landweg, sage jetzt mal 350, 400 Kilometer, also nicht die Autobahn natürlich. Und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt mit so einem Moped, so 25er, 50er Moped so, und einen alten Bullock. Und dann haben wir gesagt, wir spielen nicht überall, wo wir einfach so, wir können jeden Tag ungefähr so 30 Kilometer fahren und dann müssen wir ein Konzert machen. Und da war ein Hänger dabei, das war unsere Bühne quasi, und dann haben wir Konzerte gemacht. Und für uns war das eine wahnsinnig schöne Tour und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Und es war auch okay, dass die Deutschen einmal Stau gemacht haben.
He? Das ist, wie soll man sagen, wir haben ja Bayern.
Nein, eben, gell. Ihr seid echt sympathische Jungs. Ihr habt sehr, sehr viel erlebt. Alles zum Nachlesen auch in eurem Buch mit Lavras Banda. Ja, barfuß in Lederhosen, einmal um die Welt. Jetzt haben wir heute ja ganz viel schon über Lavras Banda gehört, wie ihr euch gefunden habt. Eure ersten Kindheitserinnerungen mit Musik. Manu, vielleicht du zuerst?
Ich bin aufgewachsen in einer ziemlich großen Familie eigentlich. Und meine Eltern waren beide Hobbymusiker und Blasmusikfans. Dadurch war Blasmusik eigentlich schon, seit ich denken kann, um mich herum. Und ich weiß auch noch, dass ich eigentlich ziemlich bald schon den Wunsch gehabt habe, Posaune zu lernen. Und meine Eltern haben mich dann ziemlich lang vertröstet, weil ich ein relativ kleines Kind war und die Arme einfach zu kurz für den Posaunenzug. Deswegen habe ich dann in der ersten Klasse erstmal Klavierunterricht gekriegt. Was damals habe ich so halb cool gefunden, weil ich eigentlich schon immer Posaune lernen wollte. Mittlerweile bin ich da eigentlich auch ganz dankbar, weil das Klavier schon auch sehr hilfreich ist. Mit 14 habe ich dann endlich die Erlaubnis gekriegt, Posaune zum Lernen und zum Üben. Und dann ist der Hingang eigentlich Blaskapelle in der Schule, bei der Big Band. Und irgendwann war die Schule dann vorbei und ich habe gewusst, hey, das macht mir so viel Spaß, das möchte ich eigentlich noch mehr machen und habe dann Musik studiert.
Ja, cool. Und bei dir war es zuerst die Gitarre, Stefan, gell? Und dann die Trompete.
Genau, also bei mir, also meine Schwester hat bei irgendeinem Preisausschreiben eine Gitarre gewonnen.
Okay.
Und sie hat aber keine Lust gehabt und habe die irgendwie in meinem Zimmer gehabt und habe angefangen. Und es war so Nirvana-Zeit, so irgendwie so ein bisschen Depri-Musik, aber irgendwie schöne Harmonien. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und auf einmal, dann ist es immer mehr geworden und dann auf einmal auch Trompeten. Mein Opa ist Trompeter. Und da war so all die Trompeten immer angeflackt und dann, genau, mal reinblasen und oh, okay, das macht Spaß irgendwie. Und dann ist, ja, wie bei Manuel, dann ist der hingegangen.
Und ihr lebt ja auch ziemlich ländlich, so wie wir in Südtirol.
Was soll das heißen?
Ja, Bayern ist auch ziemlich ländlich. Dann passt das analogisch
auch. Wir leben nicht in Berlin, ja.
Genau. Nein, aber ihr seid ziemlich ländlich. Du lebst auf einem Bauernhof, Stefan, gell?
Genau, ja.
Und ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber im Studio eigentlich fast, oder? Du hast dein Leben ums Studio aufgebaut irgendwie,
ja,
oder?
Aber das macht eigentlich Sinn, weil also das ist, ich liebe wirklich das, was ich machen darf. So. Und wenn ich aufstehe in der Früh, dann ist das Erste eigentlich, dass ich einen Kaffee trinke und dann möchte ich aber ziemlich schnell Musik machen, wenn das geht irgendwie. Und genau, deswegen lebe ich eigentlich in meinem Studio, da ist eine Kaffeemaschine drin und eine Küche und ein Klavier und genau, und ein Kanapé und ein Ofen. Das war's. Ja.
Ja, reicht auch.
Reicht.
Und bei dir, Manu?
Ich lebe auf dem Dorf und habe ein kleines Studio daheim, also eigentlich relativ ähnlich. Nicht ganz so altes Haus, aber ja, auch ein Platz, wo man gut runterkommen kann.
Ja, cool. Manu, du bist ja auch der kreative Kopf ein bisschen hinter der Band. Ja, Songs schreiben sich ja selten von alleine. Aber ich kann mir vorstellen, dass in einer Gruppe Songs schreiben auch nicht ganz so einfach ist. Deswegen habt ihr wahrscheinlich den Manu beauftragt, oder bei euch?
Genau, wir kombinieren uns irgendwie ganz gut so. Also der Manu ist mehr so der Denker manchmal so. Und ich bin super spontan. Also bei mir ist quasi das Wort schon auf der Zunge, bevor ich überhaupt nachdenke. Und bei Manu ist, glaube ich, geht es erstmal durchs Hirn so. Und das ist, die Kombination ist top.
Und was läuft in Manus Hirn beim Songwriting?
Also das ist eigentlich ein ganz spannender Prozess, weil es meistens so läuft, dass die Musik eigentlich schon ziemlich weit ausgearbeitet ist vom Stefan und auch meistens schon, wie er gerade gesagt hat, irgendeine Form von Gesang und Text auch schon da ist, der meistens jetzt wörtlich noch nicht wahnsinnig viel Sinn macht, aber schon so eine Grundstimmung transportiert oft. Und das
war das ein Diss jetzt, oder?
Ich habe es versucht, so euphemistisch wie möglich zu sagen. Und das ist eigentlich dann ein sehr spannender Prozess, der Versuch dann eigentlich diese Grundstimmung aufzunehmen und in einen Text umzuwandeln, wo ich das Gefühl habe, das könnte jetzt auch wörtlich das ausdrücken, was am Stefan intuitiv bei dem Song auf dem Herzen liegt.
Wir nehmen das mal als Kompliment auf, oder?
Okay, ist registriert. Wann würdet ihr denn sagen, wann und wo seid ihr denn am kreativsten? In der Nacht, am Morgen, spontan?
Ja, das ist ganz schwierig, weil ich glaube, wir dürfen auf der Bühne genauso sein, wie wir sind. Also wir müssen uns nicht verstehen. Ich muss auf die Bühne nicht gehen und sagen so, hey, grüß dich, ich bin der Stefan und so, sondern ich darf genauso sein, wie ich bin. Und wenn du das schaffen kannst, glaube ich, dass du eine Musik machen darfst, die aus dir rauskommt, dann bist du eigentlich immer kreativ. Das heißt, du pfeifst irgendwas, du summst irgendwas dahin und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Insofern, ich glaube, bei uns gibt es jetzt nicht einen Moment, wo man sagt, jetzt muss ich mich hinsetzen und jetzt muss ich kreativ sein, sondern eigentlich dürfen wir genauso sein, wie wir sind und dann bist du, glaube ich, auch am leistungsfähigsten und am kreativsten.
Aber bei mir ist eigentlich oft der Moment in der Nacht, also manchmal bauen sich das so und dann kann ich meistens in der Nacht nicht gescheit einschlafen oder so und liege dann eine Zeit wach und meistens ist man am Anfang so total genervt, weil eigentlich ist das die eine Nacht, wo man mal einigermaßen sinnvoll schlafen kann und dann eigentlich so der Kampf bis zu der Akzeptanz, dass man halt wach ist und dann geht bei mir oft dann eigentlich der Knoten auf und dann kann ich kreativ werden und dann gehe ich runter ins Studio und nehme mir irgendwas vor und oft fließt es dann einfach.
Ja, nach der Tour, was steht da an? Wir haben heute schon gehört, da kommt mal der Biergarten.
Genau, ganz wichtig.
Aber es rattert schon wieder im Kopf, glaube ich. Also ja, was rattert bei euch so im Kopf? Was soll die Zukunft bringen?
Na, ehrlich gesagt, man verarbeitet einfach viele Sachen, weil wir sind sehr viele Konzerte, man hat ganz viele Menschen im Kopf immer noch, man sieht ganz viele Augen, ganz viele Emotionen, die sind und die muss man erstmal verarbeiten. Mhm. Und genau, das geht in der Gruppe am besten, ehrlich gesagt, weil allein bist du einfach aufgeschmissen. Genau, und dann ist aber ziemlich schnell, wie der Manuel vorher schon gesagt hat, so der Drang, jetzt möchte ich wieder was machen. Mhm. Ich möchte jetzt wieder raus, ich möchte wieder andere Länder singen, ich möchte Kulturen singen, ich möchte Musik machen, vielleicht sogar auf Bayerisch, für Leute, die mich überhaupt nicht verstehen, aber du möchtest einfach verstanden werden in irgendeiner Form. Und genau, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Also das ist, kann man gar nicht beschreiben, das ist einfach so für uns, wenn es auf die Tour geht, ist es nicht so, oh, jetzt müssen wir ein Konzert spielen, sondern eher so, hey, wann ist das nächste Konzert? So. Mhm. Wir haben irgendwie so, also ohne Konzerte und ohne, dass wir das machen dürfen, dann war unser Leben ziemlich langweilig, glaube ich.
Mhm. Ja, ihr wart auf der ganzen Welt schon. Wir haben vorhin, ja, Afrika, Amerika, England, Russland, Südtirol. Also ihr wart ja weltweit schon unterwegs. Aber diese Bühne, dieser eine Ort, der es noch sein soll und an dem ihr noch nie wart, welcher ist das?
Also wir haben ja in 2 Jahren unser großes Jubiläum und das ist eigentlich gerade also das Hauptziel irgendwie, wo wir auch gerade viel in unsere Archive kramen und durchschauen, was eigentlich so alles passiert ist. Viele Sachen entdeckt man dann wieder ganz neu und ja, da kommt dann auch, ich glaube, mit dem Alter kommt dann so langsam so eine Nostalgie dazu. Und ja, da gibt es, glaube ich, schon ein paar Sachen, die man einfach vielleicht auch nochmal machen kann, wo wir jetzt nicht die größte Erfahrung haben, um so lustige Sachen zu wiederholen. Das haben wir eigentlich selten gemacht.
Aber ganz ehrlich, wir haben ja ein Konzert für 100 Kühe gemacht, also nur für Kühe. Das war schon so eine Möglichkeit, weil wenn du vor Menschen spielst, dann bist du immer, hast du so einen Erwartungsdruck einfach vom Publikum und von dir selber. Und bei Kühe ist irgendwie, die sind irgendwie cooler.
Ja, Kühe Royal heißt das Album, welches La Brass Banda im Kuhstall nochmal aufgenommen hat.
Ja genau, wir waren da beim großen Label in Deutschland und die haben gesagt, sie hätten gern, dass wir so irgendwas aufnehmen in ein Theater oder sowas, oder in ein Konzerthaus. Und da haben wir gesagt, na gut, also wir haben Klassik studiert, für uns ist ein Konzerthaus jetzt nichts Besonderes. Mhm. Wenn, dann müssen wir irgendwo Musik machen, wo wirklich mir die komplette Aufmerksamkeit kriegen. Und dann haben wir uns überlegt, weil Menschen haben immer schwierig beim Konzert, weil sie immer entweder eine Erwartungshaltung haben oder du musst lauter sein oder schneller so. Und dann haben wir gesagt, wir spielen mal vor 100 Kühen. Und dann haben wir quasi ein Konzert nur für 100 Kühe gemacht. Und das ist halt super spannend, weil Kühe sind halt wahnsinnig emotional, sie sind neugieriger, aber haben halt keine Erwartungshaltung. Sie sind erst mal da und es war ultra spannend. Und dann haben wir da eine Riesenproduktion in den Kursstein gemacht. Und haben einfach so leise gespielt, da haben wir gesagt, wir möchten ihn nicht stören, sondern wir möchten einfach mit den Kühen zusammen Musik machen. Und das war eine Wahnsinnserfahrung. Es hat super viel Spaß gemacht und genau, die Platten ist auch super geworden. Also Kühe Royal ist wirklich, glaube ich, eine unserer schönsten Live-Mitschnitte, die es überhaupt gibt.
Mhm. Auf dem Album ist auch Knockout, euer ESC-Song auch, euer Durchbruchssong. Was verbindet ihr mit dem? Der stammt wahrscheinlich auch von dir, Manu. Oder halt logisch in Kombination mit Stefan. Aber
genau, da haben wir gemeinsam daran gearbeitet. Ja, das war eine wilde Zeit auch damals. Mhm. Am schönsten im Nachhinein ist eigentlich dann so die Entwicklung auf den Tag hin, also was danach gekommen ist, was wir an Support auch von den Menschen gekriegt haben. Und also man hat richtig gemerkt, das war so eine Geschichte, die irgendwie ganz viele Leute bewegt hat, irgendwie auch die Erfahrung von der Sendung. Und das haben wir dann unfassbar stark zum Spüren gekriegt. Mhm. Das ganze Jahr lang hat uns das wieder durch so eine Wolken getragen.
Mhm. Ich war dann ein paar Tage drauf beim Bäcker und vor mir waren 2 Omas und dann hat die eine Oma zur anderen gesagt, so, unsere Buben, gell, die haben 2. waren. Ja. Aber die hätten es eigentlich, die wollten eigentlich, das ist so super lieb. Und wenn du merkst, dass wirklich, also ganz Bayern hat gefühlt da abgestimmt und war hinter uns gestanden. Und Omas, Opas, alle haben einfach Lust gehabt, dass eine bayerische Musik da einfach vorkommt. Und es war schon sau cool. Also das, ich habe immer noch ganz Haut, wenn ich daran denke, weil das ist wirklich super schöner Support. Mhm.
Ja. Unser großes Finale. Mein Satz, dein Satz. Stefan und Manu, wie bereit seid ihr für unser großes Finale?
Nicht bereit, aber wir geben alles.
Einfach ganz spontan meine Sätze vervollständigen. Ich würde vorschlagen, Stefan, du zuerst und ich dann kommt der Manu, okay? Okay. Mein Lieblingsgeruch in der Früh ist?
Frisch gemahlener Kaffee.
Mhm. Ich muss auch. Okay.
Du musst auch.
ja, tatsächlich genau das Gleiche.
Mhm. Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann?
Dann bin ich froh, dass es vorbei ist.
Da habe ich Schweißperlen auf der Stirn.
Das letzte Mal gelacht habe ich?
Jetzt gerade beim Interview. Ja? Das ist ein sehr schönes Interview insofern.
Ja, vor 2 Sekunden.
Und geweint?
Oh, sehr direkte Frage. Ja, das ist schwierig für einen Mann natürlich, weil mir so Emotionen eigentlich nicht zwang so. Aber es ist jemand gestorben aus der Nachbarschaft und da habe ich weinen müssen, genau, vor 2 Monaten oder so.
Bei mir ist sehr lang her, dass ich wirklich so physikalisch geweint habe. Mehr so nach innen. Jeden Tag.
Smarte Antwort. Als ich zum allerersten Mal auf der Bühne stand,
war ich super aufgeregt und weiß ich ziemlich genau noch, wie sich das angefühlt hat.
War ich 14 Jahre und habe, glaube ich, ein halbes Bier von meinem Opa gekriegt. Ja.
Wer mich kennt, der weiß.
Dass ich jemanden brauche, der mir hilft manchmal. Mhm.
Der weiß, dass ich es nicht böse meine.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Früher totale Nachteule, mittlerweile so, wie es es gerade braucht.
Im Sommer gern mit dem ersten Sonnenstrahl aufstehen.
Mhm. Lederhose oder vielleicht Jogginghose?
Immer Lederhose, weil Lederhose ist sowas von angenehm. Ich kann es nur jedem empfehlen. Mhm. Wenn ihr keine Lederhosen habt, bitte holt euch eine. Das macht am meisten Spaß.
Da gehe ich mit.
Bühne oder Studio?
Alles hat seine Zeit, aber die Bühne natürlich mit Menschen zusammen einen Abend verbringen, ist natürlich was ganz Besonderes. Ist für mich klarer Favorit. Mhm.
Das ist das Ding, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ohne Studio darf die Bühne nicht funktionieren, aber für die Bühne macht man eigentlich Studio.
Mhm. Chiemsee oder Karibik?
Chiemsee.
Jawohl.
Und Weißwurst oder Brezen?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Brezen.
Das ist gemein.
Ja. Ja.
Es geht nur miteinander. Das ist ja, wie man Südtiroler fragt, Wein oder gute Brotzeit. So.
Ja, stimmt.
Du brauchst beides eigentlich.
Ja, Speck und Schüttelbrot.
Aber ich darf natürlich für die Weißwurst gehen, wenn die Brezen eh schon da ist.
Okay. Du, es war mir eine Freude.
Super, merci.
Liebe Jungs,
total
danke. Und ja, ihr liebt Südtirol auch, oder? Mir kommt vor, Südtirol taugt auch schon auch hier zu sein.
Du, wir haben einen wunderschönen Tag. Piccobello.
Ja, ich glaube, wir kommen auch schon bald, ziemlich bald wieder nach Südtirol. Im Februar sind wir in Schlanders. Gibt es die Ortschaft?
Ja.
Wir waren noch nie da. Also.
Ja, da haben wir eine Clubtour im Winter. Da kommen wir wieder.
Ja, cool. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut, gell?
Super, merci.
Schon verrückte Welt zwischen Lederhosen, Kuhstallstudio und wirklich Millionen Streams.
Ja, und verrückt wird es auch am nächsten Wochenende. Sportlich verrückt. Wir freuen uns auf Alex Finazzo, einer der besten Skiprofis derzeit unseres Landes. WM-Gewinner. Und wir freuen uns mit ihm natürlich auf die neue Weltcup-Saison, die bald beginnt.
Feuer und Flamme. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr. Und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.